Welcome to Game Talk. We talk games. Independent, authentic, and with passion. Here is your host, Joey.
Herzlich willkommen hier im Game Talk. Oder jetzt sind wir dann langsam wirklich der inoffizielle oder sogar offizielle RTS-Podcast. Denn wir haben bereits ein weiteres Real-Time-Strategy-Spiel, Echtzeit-Strategiespiel oder eben kurz RTS heute im Sortiment. Und das heißt, du hast es natürlich schon gelesen, Stormgate. Ja, dieses Stormgate, da dürfen wir schon hier im ersten Kapitel bei Release ein bisschen mehr dazu sagen. Normalerweise fliegen wir hier ja schnell durch. Aber mein hier obligatorischer gesetzter Gast bei RTS-Spielen, der liebe Dodo, hallo.
Hallo.
Hat natürlich zu Recht schon darauf hingewiesen, hier gibt's bereits schon die eine oder andere Kontroverse, über die wir sprechen müssen. Und damit, Dodo, hast du natürlich völlig recht. Ja, was müssen die Leute da draußen über den Release dieses Spiels wissen?
Wir wollten ja mal über ein modernes Spiel sprechen und das ist Stormgate auf jeden Fall. Der offizielle Release ist jetzt zum Aufnahmezeitpunkt so noch gar nicht bekannt, aber man kann es auf jeden Fall zu diesem Zeitpunkt jetzt endlich spielen in einer Vorabversion. Ich glaube, sie gehen davon aus, dass es noch nicht ganz fertig ist. Offiziell läuft das immer noch über Early Access und ihr merkt schon, hier wird's schwammig. Das räumen wir gleich ein bisschen auf, dieses Ganze. Wie ist das Spiel eigentlich angekündigt worden und wieso hat es jetzt eigentlich in der Presse nicht sonderlich gut abgeschnitten? Und wieso hat es vor allem auf Steam so einen Shitstorm und Review-Bombing erfahren? Das hängt alles so ein bisschen mit dem angesprochenen Release, ja, Wirrwarr zusammen und eben auch der einhergehenden Monetarisierung. Also, das Spiel wurde angekündigt von den Frost Giant Studios und die schreiben sich eben auf die Fahne, vor allem ehemalige StarCraft-Entwickler zu sein. Ganz prominent der Designer der Wegfindungs-Engine und einige vom Design-Team. Also wirklich so alte Blizzard-Veteranen, die auch im RTS definitiv ihre Erfahrungen schon gemacht haben.
Ja.
Und da wurden dann vorab halt so Sätze gedroppt wie, das Spiel soll dreimal so responsive sein wie StarCraft. Womit man irgendwie...
Weißt du, was
jetzt
das heißt?
Gar nicht so richtig.
Nee, ich habe keine nicht. Ahnung.
Also das sind halt so Marketing-Sätze, die dann da irgendwie rausgefeuert werden. Und irgendwie hilft es da mit Sicherheit auch nicht, dass das Spiel einerseits schon durchfinanziert war und die Entwicklung schon angefangen hat und man sich dann trotzdem noch entschieden hat, nochmal einen in Anführungszeichen fetten Kickstarter hinterherzulegen. Wahrscheinlich, um erstmal so zu hören, okay, wie ist denn vorab eigentlich die Begeisterung für das Spiel?
Mhm.
Aber irgendwie war zu dem Zeitpunkt halt schon klar, dass Stormgate einen Free-to-Play-Release kriegen soll. Und jetzt zum Zeitpunkt dieser Aufnahme oder wenn ihr diesen Podcast hört, könnt ihr auch einfach auf Steam gehen und es gratis runterladen und zocken. Da fragt man sich dann natürlich erstmal, warum soll ich denn hier 25 oder 60 Dollar oder noch mehr für irgendwelche Tiers ausgeben von so einem Free-to-Play-Game im Vorfeld?
Ja, die Frage ist sehr berechtigt. Ich habe mich da kurz durch diese Tiers durchgeklickt. Die Kickstarter-Kampagne ist natürlich verlinkt in den Shownotes gametalk.fm/stormgate oder direkt schon bei dir im Podcatcher in der Beschreibung. Ja, da bekommt man halt so Goodies, nämlich mehr Kampagnenkapitel, wieso es die braucht, da können wir dann gleich drauf zurückkommen. Einen Fog of War Shader, was auch immer das ist. Es gibt mehr Skins und mehr Helden, dann für den Koop-Mode, auf die Spielemodi kommen wir dann auch noch. Also man kann da recht viel mehr Geld ausgeben, um kosmetisches Zeug vor allen Dingen zu bekommen, aber auch ein bisschen Inhalt, wenn es dann um die Kampagne geht. Ja, dafür darf man dann zahlen. Plus, wofür man auch zahlen durfte, man hatte im Early Access schon früher Zugriff oder um es ganz einfach zu sagen, man durfte für das Beta-Testen bezahlen, bevor jetzt wir alle kostenlos die Early Access-Version spielen durften. Los ging's nämlich am 13. August 2024. Seit diesem Datum darf bei Steam sich das jeder kostenlos runterladen und im Early Access ausprobieren.
Ja, und wer vorher Kickstarter gebackt hat, durfte im Early Access spielen. Und wer dann noch irgendwie so zwischen diesen Phasen 30 Euro in die Hand nehmen wollte, der konnte nochmal den Early Access spielen. Also es ist irgendwie, der Release ist da so, ja, verwirrend einfach. Und ja, bei dieser Verwirrung hilft es halt nicht, dass dann irgendwie das Team auch komisch kommuniziert zu den Fans. Da wurde dann zum Beispiel beim Kickstarter gesagt, für 70 Euro bekommt ihr aber jetzt auch wirklich irgendwie alles. Und siehe da, bei Release fehlt aber den Leuten, die das gebackt haben, für 70 Euro trotzdem einer der Helden. Und dann wurden da im Nachhinein irgendwelche Texte noch angepasst. Und man wurde da irgendwie versucht, dann zu verheimlichen. Also das wirft halt alles überhaupt kein gutes Licht so auf das Studio und deren Business Practice in Anführungszeichen. Und das sehen wir jetzt hier eben wie immer momentan, vor allem in einem Review-Bombing, aber auch die Presse hat sich dazu entsprechend geäußert.
Ja, immerhin, ne? Froh können wir sein, dass die Presse heute mal noch was Kritisches berichtet. Die sind ja dermaßen von Geld abhängig von allen möglichen Seiten. Nicht aber so
aber
hier
Verrisse, im Game Talk. Verrisse klicken sich ja auch gut.
Ja, die klicken halt gut. Ich wurde ja schon ein bisschen skeptisch, als ich gesehen habe, ja, Funding-Periode war von Dezember 23 bis Februar 24, also gar nicht mal so lang. Und gesucht hatten die nur, in Anführungsschlusszeichen, 100.000 Geldeinheiten. Hm. Das klingt ja irgendwie nach viel, aber wer weiß, was so ein richtiges, modernes, großes, ambitioniertes Spiel heute kostet, der wird da schon stutzig und der musste da schon sehen, wissen, erkennen, okay, mit der Finanzierung kann irgendwas nicht stimmen, das muss irgendwie anders laufen und ja, wahrscheinlich waren die eben eigentlich schon finanziert, bevor sie den Kickstarter gestartet haben.
Ja, und da merkt man halt, dass das irgendwie mit der Kommunikation von Entwicklerteam und Fans irgendwie nicht richtig funktioniert und dass man sich auch, glaube ich, noch nicht so richtig sicher war, wie das Ganze finanziert werden soll. Wo man sich sicher war, ist, dass man ein PvP-Spiel in erster Linie machen wollte. Also, wir haben ja letztes Mal zum Beispiel drüber gesprochen, dass kleinere RTS-Spiele aus den 2000ern, so aus der Golden Age, teilweise überhaupt nicht im Multiplayer funktioniert haben, aber man konnte dann halt trotzdem den Singleplayer-Mode spielen. Mhm. Das soll hier wohl den Fokus ganz krass auf den Versus-Mode haben. Und da muss man sich, glaube ich, auch entscheiden. Also man kann halt sehr schwer beides abliefern, wenn man irgendwie begrenzte Ressourcen hat. Dass dann ein Blizzard natürlich ein ganz anderes Geld draufschmeißen kann und dann eben einen Kampagnen-Modus und einen PvP in sein StarCraft 2 baut, ja, aber da muss man dann auch mal realistisch bleiben. Und ich glaube, zumindest das haben sie hier von vornherein eingesehen und sich eben fokussiert auf den Versus-Mode und versucht, den neuen E-Sport-Titel par excellence abzuliefern und eben irgendwie auch so eine Art StarCraft-Killer. Ja, das kann man, glaube ich, ruhig so sagen.
Ja, also da sind sie ja ziemlich geradeaus. Da kommunizieren sie dafür ziemlich klar. Sie sagen, wir wollen einen geistigen Nachfolger zu Warcraft 3, ein bisschen Command & Conquer, irgendwie so, aber vor allen Dingen natürlich zu StarCraft 2 abliefern. Und wie gut das ihnen gelingen kann oder vielleicht schon gelungen ist, das werden wir hoffentlich im Verlauf der heutigen Episode klären. Was man beim Release vielleicht noch anhängen darf, wenn wir schon gesagt haben, ja, ist nicht nur im Early Access Free-to-Play, wird auch final Free-to-Play sein, ist die Antwort auf die Frage, okay, aber einfach aus Goodwill machen die das nicht. Die wollen natürlich, dass sich das rentiert am Ende, ist auch völlig legitim. Ja, wie soll sich das denn am Ende tragen, Dodo? Für was werde ich da zahlen müssen, früher oder später?
Na, wir haben natürlich so Klassiker, die erstmal, ja, total nebensächlich sind. Also wir können unseren Helden ein neues Kostüm anziehen oder wir können, wie du schon gesagt hast, diesen Fog of War, diesen Kriegsnebel, der sich über die Karte zieht, wo man dann eben nicht sieht, was der Gegner macht, dem kann man wohl irgendwie noch einen Effekt draufpacken und das eben alles so ein bisschen customizen. Soweit, so gut, also keine spielerischen Vorteile in dem Moment. Aber wir haben jetzt schon gesagt, die Kampagne ist eher so Beiwerk. Auch die werden wir uns Teil für Teil dazu kaufen müssen. Und da eben in Häppchen von 10 Euro. Und da denkt man eben dann wirklich irgendwie zweimal drüber nach. Ich glaube, um das ein bisschen nachvollziehbarer zu machen, gehen wir jetzt direkt in die Story und erzählen einmal so, an welchem Setting sich Stormgate eigentlich aufbaut. Und dann können wir auch einmal kurz in die Kampagne reinspringen. vorab direkt gesagt, also wir haben jetzt beide nicht extra noch das Geld in die Hand genommen und die weiteren Level gekauft.
Also Stormgate spielt in einer wohl zukünftigen Science-Fiction-Welt mit Space Marines, irgendwelchen Dämonen und komischen Space-Maschinen, Engeln, orientiert sich also auch da schon sehr nah irgendwo ans StarCraft-Universum. Wir haben vom Setting her drei Völker und die sind halt auch wieder sehr stark an StarCraft angelehnt. Da hatten wir ja die Terraner, die Zerg und die Protoss. Und wie heißen die hier?
Die Space Angels heißen die Celestials und die Space Marines sind die Vanguards und die Demons. Haben die auch nochmal einen speziellen Namen oder sind das einfach die Demons?
Das sind die Infernal.
Stimmt.
Aber klar, das Vorbild ist sehr klar und da machen sie auch keinen Hehl draus, so weit, so gut.
Ja, das ist wahrscheinlich, was man dann irgendwie kann. Also wie gesagt, es sind halt alles alte Blizzard-Leute und man sieht hier in jeder Pore, das ist hier im Prinzip vom Style Diablo meets StarCraft.
Ja. Und wenn man jetzt die Kampagne startet oder zumindest das, was man kostenlos im Moment da spielen darf, dann beginnt es eigentlich gar nicht mal so schlecht jetzt aus meiner Sicht. Wir bekommen ein hübsches Render-Intro zum Start und sehen da, wir sind offenbar eine Art Forschergruppe, die das, ich vermute, Stormgate aktiviert, weil irgend aus einem Grund muss das Spiel ja Stormgate heißen. Und da aus diesem Gate kommen ganz viele böse Monster raus. Plus am Ende noch ein Monster, das aussieht wie wahrscheinlich der superböse Oberscherke. Wir sehen dann auch, in unserem Forscherteam ist wahrscheinlich noch ein Maulwurf drin oder ein sonst irgendwie abgedrehter Böser, weil der das Ganze aktiviert hat, obwohl es wahrscheinlich gar keine gute Idee gewesen wäre. So. Die Monster kommen da aus dem Loch und beginnen mal alles kaputt zu machen. Und wir starten dann, so habe ich es zumindest verstanden, 20 Jahre nach diesem Stormgate-Vorfall, als die, ich vermute es mal, es ist so überlebende Tochter des einen da guten Forschers. Also gut im Sinne von nicht der Böse, sondern einer von den Guten. Habe ich das so richtig verstanden, Dodo?
Soweit habe ich es auch verstanden, genau. Also wir spielen in einer Welt, die seit 20 Jahren jetzt bereits von den Dämonen überlaufen ist. Und in dem Free-to-Play-Teil der Kampagne übernehmen wir die Kontrolle über die Space Marines, speziell, wie du schon gesagt hast, über die Tochter dieses einen Wissenschaftlers. Und da wird sich halt auch total an StarCraft orientiert. Also anstelle von Jim Raynor mit seinen Raiders, die dann auf eigene Sache losziehen, wie wir es aus StarCraft noch kennen, hat man hier halt Amara, die mit ihren Warhawks auf eigene Sache losziehen. Und die fragen natürlich nicht erst nach den Erlaubnissen der Vorgesetzten. Die helfen den Leuten einfach aus ihrem fabelhaften, altruistischen Charakter heraus. Das sind hier eindeutig die Guten. Fabelhaft. Sogar die blaue, durchsichtige KI-Silhouette, die wir aus StarCraft kennen, hilft auch hier wieder mit. Also es ist wirklich, es wird sich überhaupt keine Mühe gegeben, das irgendwie zu verstecken, dass man hier doch die Hausaufgaben ziemlich direkt kopiert hat.
Ja, und obwohl wir ja nur drei Missionen spielen durften, ist der Pfad dann auch relativ schnell klar. Man trifft natürlich auf diese Infernal, also von denen man ja wahrscheinlich schon weiß, dass es die gibt. Und es wird dann klar, ja, es wird auf eine Schlacht gegen die Not-Zerg hinauslaufen. Was das Ganze ein bisschen spannender machen soll, wir finden dann im Verlauf der Missionen so Artefakte, so Schwerter, Blades, von denen soll es, meine ich, 5 geben. Und die sollen offenbar sehr wichtig sein. Einerseits für die Bösen, aber umgekehrt ja wahrscheinlich auch für uns, um die zu besiegen. Also das ist irgendeine Superpower, die da drin schlummert und dann wichtig sein wird. So. Und das sind dann unterm Strich schon praktisch die 3 Missionen gewesen, die man Stand heute kostenlos da spielen darf in der Kampagne.
Ja, diese Artefakte korrumpieren irgendwie den Charakter und wir haben natürlich hier in der ersten Mission direkt gezeigt bekommen, was für eine wahnsinnig gute, gutherzige Person unsere Spielprotagonistin ist. Und ich lehne mich jetzt mal weit aus dem Fenster und schätze, wenn sich hier schon so im Blizzard-Topf bedient wird, dann wird es hier auf eine Arthas-Geschichte hinauslaufen und die Artefakte korrumpieren sie und dann können wir mit ihr wahrscheinlich auch die zweite Kampagne mit den Dämonen und direkt weiterzocken. Keine Ahnung.
Möglicherweise, ja, könnte echt sein, ja.
Ja, die Art und Weise, wie die Story präsentiert wird, die hat mir tatsächlich überhaupt nicht gefallen. Also ich weiß nicht, ob man das bei anderen Spielreviews, die wir hier zusammen gemacht haben, schon rausgehört hat, aber ich bin ja absolut kein Fan von Textlogs, die man lesen kann oder lesen muss, so rum. Und warum sich die Entwicklenden hier entschieden haben, dass das eine super Idee ist, in einem RTS, was ja durchaus auf Micromanagement und schnell klicken und schnell reagieren ausgelegt ist, einen Text einzublenden an der rechts unteren Seite des Bildschirms über meiner Minimap, die mir da irgendwie die Geschichte währenddessen noch weiter näher bringen soll. Also das ist ja gerade, was dieses Genre betrifft, wirklich wohl die schlechteste Designidee, die ich seit langem gehört habe. Dann vertont es doch bitte wenigstens.
Ja, ich weiß nicht, ob das schon final ist in der Art. Ich hoffe es natürlich nicht. Ja, mir haben jetzt diese Notizpads nicht so wirklich viel gegeben. Ich habe das Zeug eingesammelt und gut ist, ja.
Ja, und auch sonst kann man da eigentlich aus heutiger Sicht mehr erwarten. Also da soll sich dann doch bitte bei der Art und Weise, wie uns die Story präsentiert wird, lieber bei StarCraft 2 orientiert werden als bei StarCraft 1. Die haben hier nämlich noch so diesen typischen Missionsstart-Screen drin, nenne ich das mal. Also wenn wir einen Level bei StarCraft ausgewählt haben, dann kommen ja erstmal links und rechts so diese typischen Talking Heads und darunter wird dann geschrieben, ja, in dieser Mission laufen wir übrigens los, um das Hivemind in die Luft zu sprengen. Ist das eine gute Idee? Ja, ist eine gute Idee. Und dann geht das Level halt los und dann lädt die eigentliche Spielmission. Und warum man sich dieses völlig aus der Zeit geratene System hier kopiert hat und nicht irgendwie versucht hat, dann mal irgendwie wenigstens eine In-Engine-Cutscene noch zu zeigen. Es erschließt sich mir nicht so ganz. Oder sagen wir mal, teilweise vielleicht doch, wenn man sich eingesteht, dass man an seinen eigenen Ambitionen hier gescheitert ist oder dass einem der Story-Mode vielleicht auch einfach nicht wichtig genug bei der Entwicklung war. Das haben wir ja schon gesagt. Ist ja eigentlich ein PvP-Spiel.
Oder sie machen es absichtlich. Könnte ja sein, dass sie dachten, ach, weißt du was, wir wollen doch das alte Flair zurückbringen. Intro-Sequenzen, Ingame-Cutscenes können wir ja, machen sie ja auch ab und zu, aber wir wollen den alten Charme hier wieder erwecken und deshalb gibt es eben auch diese statischen Missions-Infoscreens am Anfang als ganz bewussten Throwback vielleicht auf früher, könnte ich mir auch vorstellen und wahrscheinlich gibt es auch Leute da draußen, die das irgendwie noch mögen.
Oder vielleicht sind sie auch einfach nicht gut genug gewesen, die Ingame-Cutscenes weiter durchzuziehen. Die sehen nämlich teilweise auch nicht so hochbudgetiert aus. Aber ich glaube, dieses Problem wurde schon erkannt und da arbeitet man dran. Also allgemein sehen die Figuren halt so ein bisschen aus wie bei diesem gescheiterten Disney Toys to Life-Spiel. Als sollte man die Actionfigur direkt dazu kaufen und irgendwie noch auf so einen Sensor stellen.
Ja, das sind so Wachsfiguren. Die Augen funktionieren noch nicht richtig. Die Münder bewegen sich noch nicht oder noch nicht richtig. Aber ich meine, das haben sie erkannt. Das steht auch irgendwo in so einer Textbox. Das soll dann noch mindestens kommen, ja.
Und ob die Story sich dann hält, das sehen wir vielleicht irgendwann mal. Wahrscheinlich wird es ja auch da mal einen Sale geben und man kriegt die ganzen Kampagnenlevel dann irgendwann hinterhergeschmissen. Vielleicht kann man dann nochmal einsteigen. Aber wie gesagt, jetzt für ein paar Missionen in einem Strategiespiel, was nicht darauf ausgelegt ist, eine gute Kampagne zu bauen, da nochmal irgendwie 10 Euro pro Mission abzufragen, das ist schon, ich sag mal, dreist.
Ja, ich glaube, man zahlt pro Chapter mit wahrscheinlich dann irgendwie 3 Missionen oder irgendwer sowas drin, zahlt man dann 10 Euro. Aber ist halt schon genug. Vor allen Dingen darf man sich wirklich fragen, will ich das Geld jetzt schon ausgeben und die Missionen spielen jetzt schon in einem unfertigen Zustand oder warte ich doch nicht besser und spiele das, wenn dann all die Cutscenes schön sind, wenn die Mimik funktioniert, wenn die Münder funktionieren. Macht wahrscheinlich mehr Sinn, weil dann hat man mehr vom Geld.
Ja, aber wie gesagt, wir wollten ja mit diesem Kapitel jetzt nur einmal kurz so die Story umreißen, denn wir haben es jetzt mehrfach gesagt, das eigentliche Augenmerk der Entwicklung liegt hier ganz klar auf dem Gameplay. Ja. So, und da haben wir natürlich primär jetzt erstmal einen RTS, das sich auf den ersten Blick tatsächlich wenig von seinen großen Vorbildern unterscheidet, das haben wir auch schon gesagt, und so geht's eben auch im Gameplay weiter. Also wir sammeln dann 2 Ressourcen. Wir haben einen Einheitenlimit, wir bauen unsere Economy aus, wie bei StarCraft wird ein großer Wert drauf gelegt, möglichst schnell irgendwie zu expandieren. Das ist soweit so gut, dann bauen wir uns eine Armee auf und im besten Fall besiegen wir den Gegner mit dieser Armee oder werden halt besiegt und geben dann irgendwann auf. Also ganz klassische RTS-Kost erstmal so auf dem Grundlevel. Mhm. Das Ganze geht dann halt leider so ein bisschen weiter und nimmt sich immer mehr von den typischen StarCraft 2 Sachen. Also die Dämonen zum Beispiel, hast du schon angesprochen, die sehen nicht nur so ein bisschen zergig aus, die brauchen halt auch diesen typischen Zerg-Creep auf dem Fußboden. Die opfern wie die Zerg ihre Arbeiter, um Gebäude zu beschwören. Bei den Engeln haben wir Protoss-Anleihen, die brauchen halt diese Energy-Pylons. Die Terraner spielen sich auch wirklich fast identisch mit Siege-Tanks, mit Carriers, mit Medivacs und teilweise eben so weit, dass die Units sogar die gleichen Voice-Lines haben. Mhm. Also keine Ahnung, ob man Blizzard hier zeigen will, dass man doch quasi das geistige Eigentum daran hat, wenn jemand sagt, in rear with the gear. Keine Ahnung. Ja, das, was wirklich auffällig ist, ist eine coole Neuerung im Gameplay, die fällt auf die Terraner. Und die haben nämlich so dieses Beförderungssystem, was der ein oder andere vielleicht noch aus Red Alert 2 kennt. Wenn Einheiten möglichst viel mitgekämpft haben, dann leveln die irgendwann ab und werden ein bisschen stärker und haben vielleicht noch eine andere Angriffsanimation. Und das belohnt eben vor allem so die Awareness, also beim Micromanagement darauf zu achten, dass die eigenen Einheiten überleben. Und das passt ja auch ganz gut zum Spielstil der Terraner dann, dass man eben wirklich mal versucht, ein paar beförderte und aufgelevelte Einheiten dann sicher rauszuziehen und eben einen Wert auf die Einheiten legt, während man bei den Dämonen zum Beispiel wieder ganz klar so eine Flooding-Strategie spielen kann und einfach den Gegner mit Einheiten vollwirft.
Ja, ja, ja. In den besten RTS dieser Welt, in den Schlacht um Mittelerde Spielen, gab es das auch. Fand ich eigentlich eine coole Idee. Mhm. Ja, also du sagst es schon, wir haben es auch einleitend gesagt, auf den ersten Blick zumindest sehr, sehr angelehnt an StarCraft. Ja, wir haben wieder den Boden. Ich glaube, den brauche ich nicht mal bei den Infernals. Ich glaube, den brauche ich nicht mal zum Bauen, aber unsere Einheiten haben zwei Lebensbalkenleisten und die eine lädt dann auf, wenn du auf dem Boden stehst. Ja, die komischen Space Angels, die da rumfliegende Basen haben und die dann je nachdem in der Nähe sein muss und so, okay. Und die Vanguard heißen die, meine ich, also die Nicht-Terraner, ja, die spielen sich dann eigentlich am normalsten und sind deswegen mechanisch wahrscheinlich auch am anfängerfreundlichsten, weil man die einfach so spielen kann, wie man sich's gewohnt ist. Man schickt die halt auf die Minen und da tragen die dann Ressourcen ab und bringen die wieder zurück, so und fertig. Was es jetzt aber dazu noch gibt, was ich so aus... ja, Schlacht um Mittelerde quasi kannte, aber sonst aus nicht wirklich vielen weiteren RTS, ist, dass man eine Energieleiste zusätzlich hat, so eine Meta-Leiste ganz oben am Bildschirm. Und mit der kann man sich dann Zauber, sage ich jetzt, oder Special Skills oder Fähigkeiten oder nenn du es, wie es willst, kaufen kann und die dann im Spiel platzieren kann. Also irgendwelche Fähigkeiten, sage ich jetzt mal. Und das fand ich eigentlich ganz witzig.
Ja, das hatten wir bei Age of Mythology zum Beispiel schon als Gameplay-Element gelobt. Und auch der StarCraft 2 Koop-Modus hat auch diese Leiste oben. Also sehr ähnlich auf jeden Fall. Aber ich finde ja auch immer, das taugt. Also gerade auch, wenn man da vielleicht dann noch eine taktische Tiefe reinlegt, dass man oben vielleicht diese Zauber irgendwie noch ein bisschen auswechseln kann. Ich denke, da kann man auf jeden Fall, wie gesagt, noch ein taktisches Element mit reinbringen. Das gefällt mir.
Hast du gemerkt, wie sich diese Energieleiste auffüllt? Glaub zum einen über Zeit, aber kann man das noch irgendwie boosten? Weil die Nicht-Protoss die Energie auch brauchen, um zum Beispiel Gebäude zu bauen. Und das war dann ein bisschen frustrierend, weil ich dann oben immer die Energie sonst wie verbraucht habe und dann selten diese Spells machen konnte.
Stimmt, ja.
Also wenn du da draußen das jetzt hörst und das direkt schon weißt, dann melde dich doch gametalk.fm/kontakt und sag mir, wie das funktioniert oder schreib es in die Kommentare. Jetzt haben wir immer mal wieder sowas wie Versus, Kampagne und Koop da rausgeworfen und das sind direkt auch schon die drei Modi, die es gibt. Kampagne, glaube ich, erklärt sich mehr oder weniger von alleine. Versus erklärt sich auch von alleine, dann bleibt noch der Koop-Mode. Und bevor wir da ganz kurz drauf eingehen können, will ich noch schnell anmerken, was ich ein bisschen, ja, irgendwie schade finde. Die Helden, die offenbar ja auch finanzierungsrelevant sein sollen, die gibt's im Versus nicht. Die gibt's in der Kampagne, da ist es so ein bisschen Warcraft 3-mäßig. Die gibt's im Koop, da ist es auch etwa so. Aber nicht im Versus. Also im normalen PvP ist es dann wirklich eher so StarCraft-ish und so, nicht so Warcraft 3.
Aber trotzdem gibt es auch im Versus-Mode diese Creep-Camps auf der Karte, die wir aus Warcraft 3 kennen. Oder vielleicht sogar eher aus League of Legends kennen in diesem Fall hier. Denn die geben so einen kurzzeitigen, ja, Stat-Boost, nenne ich es mal. Die können heilen, die können deine Einheiten schneller machen, wenn du diese Creep-Camps aus neutralen Einheiten plattballerst. Und wie taktisch das eingesetzt werden kann, das muss sich jetzt halt irgendwann zeigen, sollte der Titel tatsächlich irgendwie e-sport-technisch durchsteigen.
Mhm.
Ich habe ein paar Matches jetzt schon geschaut, wo vor allem darauf geachtet wurde, dass man sich die heilenden Creep-Camps unter den Nagel reißt. Und es gibt noch ein paar, da hast du wie diese Vision-Pylons bei StarCraft. Wenn du daneben stehst, dann kriegst du irgendwie so einen Bereich auf der Karte, den du überwachen kannst.
Ja.
Auch die wurden teilweise genutzt, aber gerade so speziell die mit dem Speed-Buff oder ob es noch andere Buffs gibt, weiß ich jetzt gerade aus dem Kopf gar nicht, die wurden da eher ignoriert. Aber wie gesagt, da muss ich jetzt erst noch irgendwie eine Meta-Strategie abzeichnen und dann wird es mit Sicherheit irgendwie ganz interessant sein.
Also es eröffnet zumindest auch mal noch eine weitere Ebene, eine taktische Ebene, eine strategische Ebene. Finde ich so ja schon mal begrüßenswert, ja klar. So, jetzt aber machen wir noch mal eine Schleife zurück zu dem Koop-Modus. Da werde ich ja immer hellhörig, weil ich das grundsätzlich eine coole Idee finde. Den habe ich jetzt so halb verstanden. Ich hatte leider kaum die Möglichkeit, da viel reinzuspielen. Dodo, erklär doch bitte kurz, was bietet der Koop-Modus? Weil das ist ja ein eigener Modus. Also es gibt kein Versus-Mode im Koop und es gibt keine Kampagne, die man im Koop spielt, sondern das ist halt wirklich was Eigenes.
Was Eigenes ist jetzt natürlich ein starker Begriff dafür, dass wir schon wieder den Satz wiederholen müssen. Hier wurde sich ganz, ganz klar bei StarCraft 2 bedient. Also in StarCraft 2 funktioniert der Koop-Modus ja so, dass man spezielle Missionen, die an der Kampagne angelehnt sind, zu zweit spielt. Und hier hat man es jetzt eben so, dass man tatsächlich dieselben Missionen wie bei StarCraft 2 zu dritt spielt. Da hat man zum Beispiel eine Mission, wo bei Tag der Gegner schläft. Und da muss man raus in seine Gebäude angreifen. Und bei Nacht muss man sich einigeln und verteidigen, weil da aus den Gebäuden Gegner spawnen. Das ist so eine ganz charakteristische StarCraft 2-Mission. Die wurde hier wirklich 1:1 umgebaut. Oder auch Konvoi beschützen, Konvoi zerstören. So spezielle Gates, die auf der Karte aufgehen, wenn sie dann irgendwo aufploppen, möglichst schnell angreifen. Also das ist wirklich komplett uninspiriert rübergenommen worden. Und auch da merkt man, hier ist nicht so wirklich der Fokus drauf. Das merkt man dann vor allem auch an dem Balancing. Zu zweit kann man sich in diesen Missionen gut absprechen und es gibt auch genug zu tun. Und zu dritt, also wir hatten es jetzt in den Runden oft, dass eine Person halt wirklich wahrscheinlich zum allerersten Mal ein RTS gespielt hat. Und da will ich jetzt auch gar nicht irgendwie judgen oder da irgendwie salty sein oder so, weil du kannst es locker zu zweit auch noch schaffen. Also der Modus ist auf drei Spieler ausgelegt, aber wir haben es dann mit 2 von 3 Spielern quasi geschafft, diese Objectives zu knacken. Oh. Und irgendwie merkt man so, da wurde auf das Balancing dieser Mission nicht so viel Wert gelegt, wie auf das Balancing der eigenen Fraktion im PvP-Modus. Und auch das, das wurde ja kommuniziert und dann ist das wahrscheinlich okay. Aber auch hier wieder dieser fade Beigeschmack, dass man nicht mal von jeder Fraktion einen Helden gratis bekommt, sondern nur den Terraner oder eben nicht Terraner-Helden. Und die anderen soll man sich dann für 10 Euro dazu kaufen. Und das ist eben gerade verglichen mit den 5 Euro, die ein StarCraft dafür nimmt, schon eine echt mutige Ansage.
Vor allem jetzt schon, ne, wo das Spiel halt noch überhaupt nicht fertig scheint.
Ja, und halt auch irgendwie wieder dieses, du monetarisierst die Modi, auf die du am allerwenigsten Wert in der Entwicklung legst, um eben dein Zugpferd, den PvP-Modus durchzuziehen. Das, ja, kann man machen, finde ich aber irgendwie trotzdem schwierig, so von der Grundmonetarisierung. Aber das Thema hatten wir ja jetzt genug durchgekaut.
Ja.
Was ich hervorragend finde, sind die wahnsinnig guten Quality of Life Features. Also da merkt man jetzt tatsächlich, da haben sie sich reingekniet, da wollten sie das alte, staubige RTS-Status quo mal aufräumen. Und das ist ihnen aus meiner Sicht heraus wahnsinnig gut gelungen. Das fängt schon an beim Worker-Management. Klar, wir haben jetzt gesagt, du holst natürlich wieder 2 verschiedene Ressourcen aus irgendwelchen Minen oder was auch immer. Aber das ist relativ automatisiert. Wenn du einen neuen Arbeiter ausbildest, dann läuft der automatisiert dahin und holt sich erstmal so ein paar Ressourcen.
Ja.
Und wenn du ein Gebäude baust, dann baust du das nicht, indem du wie früher einen Arbeiter anklickst und dann in so ein Menü und dann wählst du das Gebäude und dann läuft der Arbeiter los, sondern
also
du kannst
direkt... Also geht natürlich auch, ne?
Ja gut, geht auch, stimmt. Wird dann interessant auf einem Pro-Level, wenn du towern willst oder so. Aber grundlegend hast du immer so eine Hotkey-Belegung, dass du deine Gebäude jederzeit über einen Hotkey auf die Map setzt und der nächste beste Arbeiter läuft dahin, baut es auf und läuft dann auch wieder zurück und macht, was er vorher gemacht hat.
Mhm.
Das heißt, damit umschifft man so dieses typische Problem, was man bei Age of Empires auch oft hat. Ach so, die Goldmine ist schon alle und da vorne wollte ich noch 3 Höfe bauen und jetzt habe ich insgesamt 8 untätige Arbeiter. So, das wird hier sehr, sehr gut gehandelt damit. Und das ist natürlich eine Einstiegshürde, die du gerade neueren Interessenten am Genre damit total abnimmst. Und das fand ich sehr, sehr gut. Es ist im Moment noch ein bisschen buggy. Gerade wenn man irgendwann mehr als 12 Worker hat, funktioniert das nicht mehr so gut, wie es eigentlich in der Theorie sollte. Mhm. Aber ich schätze, daran arbeiten sie noch.
Ja,
also
ja.
Das hat mir wirklich gut gefallen. Und wie ich schon gesagt habe, auch, dass man halt immer diese Option hat, über die Hotkeys von Q, W, E und R durch seine Bau- und auch Technologie-Optionen durchzuswitchen. Das fand ich wahnsinnig angenehm.
Ja.
Das können wir uns natürlich so vorstellen, bei StarCraft hatten wir jetzt irgendwie auf Steuerung 5 unser Hauptgebäude und auf Steuerung 6 hatten wir dann irgendwie unsere Baracke und dann mussten wir immer 5Q drücken, um einen Arbeiter auszubauen und 6Q, um einen Marine zu bauen. Und das wird hier sehr viel einfacher gemacht. Also gerade auch, wenn man dann mehr Gebäude hat, sind die automatisch alle mitgemappt. Verschiedene Gebäude sind mitgemappt, also wenn wir jetzt einen Starport dann auch noch haben, dann können wir über die gleiche Fläche auch wirklich über die Hotkeys sehr, sehr schnell sagen, okay, ich will jetzt 3 Marines und 2 Panzer und 3 Carrier und da müsste man bei StarCraft ja jetzt schon wirklich langsam anfangen, so auch mit dem Tabulator-Key dann noch so Tastatur-Akrobatik zu betreiben. Das wird den Anfängern hier auch abgenommen. Das finde ich auch sehr, sehr nett. Also man kommt wirklich sehr schnell dann darüber in den Genuss, dass man vielleicht sich auf den Kampf konzentriert und trotzdem schnell nochmal WQQ drückt, um irgendwie ein bisschen was nachzubauen. Das geht schon echt gut.
Also diese, ich nenne es jetzt einfach mal runtergebrochen, Zusammenfassung des Menüs hilft wirklich. Mhm. Also du kannst einfach wirklich da schön auf Gebäudebau, Knopf gehen und dann was bauen, hinklicken, kein Problem. Der Rest wird automatisch gemacht. Wenn du eine Einheit bauen willst, gehst du unten auf den Einheitenknopf, klickst da, was du haben willst und das wird dann automatisch irgendwo aus dem nächsten oder wie auch immer passenden Gebäude rausrekrutiert, das Viech.
Mhm.
Also da sparst du dir viel auf der Map rumgucken und viel Rumklickerei. Und jetzt treiben sie ja das Konzept noch fast eine Stufe weiter, optional, muss ich jetzt aber hier direkt vorausschicken, mit so einer Art Buddy-AI-System. Ich habe das mal ausprobiert und mal aktiviert. Damit spielst du quasi im, ich sag jetzt mal, Koop mit einer KI bei dir, die einfach auch für dich mitspielt bis zu einem gewissen Grad, während du aber am Spielen bist. Und diese Buddy AI, die macht zum Beispiel so Dinge wie Einheiten bauen oder auch Gebäude bauen. Was sie nicht macht, oder ich hätte es zumindest jetzt nicht gesehen, ist, die gruppiert keine Einheiten und die geht damit auch nicht irgendwo hin und geht auch nicht irgendwas angreifen. Das macht sie nicht. Aber sie produziert dir Kampfeinheiten nach und sie baut dir Gebäude, während du halt irgendwas anderes machst. Funktioniert das gut? Ich weiß es nicht. Wird ein Pro das ausschalten? Mit größter Wahrscheinlichkeit ja, weil die AI dir natürlich auch deine Ressourcen wegbraucht. Und dann irgendwann willst du was bauen und denkst, warum habe ich jetzt keine Ressourcen mehr? Und dann merkst du, die Buddy AI hat da für das Geld irgendwo ein Gebäude gebaut. So, Also es kann dann auch ein bisschen blöde Situationen fördern, aber so im Grunde finde ich die Idee ja zumindest mal so überlegenswert und löblich, dass sie da mal was eingebaut haben.
Ja, auch das wieder halt absolut, um Anfänger und Erstlinge abzuholen. Und das finde ich ja immer super, wenn man da den Einstieg erleichtert bekommt. Das ist ja so einer der klassischen Fehler, die man sich bei jedem RTS abtrainieren muss, dass man nicht irgendwie, während man kämpft, komplett vergisst, dass man da noch 2000 Goldmünzen oder Credits auf der Bank hat. Und wenn da die AI in dem Moment schon anfängt nachzubauen oder vielleicht auch ein Gebäude schon nachbaut, mit dem man dann irgendwelche Technologien noch freischaltet, während man sich dann den Fokus auf das Kampfgeschehen legen kann, das ist ja wirklich, wirklich super. Und das kann man sich dann halt, wenn man irgendwann besser wird oder wenn man die Ambition hat, besser zu werden, mit Sicherheit auch wieder ausmachen. Das hast du schon sehr richtig gesagt. Aber erstmal, dass es drin ist, um gerade, wie gesagt, neue Spielerinnen und Spieler damit zu unterstützen, das finde ich auch super.
Also bei aller Kritik muss man zumindest das sicher auch loben. Ideenmäßig, gedankenmäßig, approachmäßig gehen die von den Frost Giant Studios mit sowas sicher in eine gute Richtung. Das muss man ihnen dann auch wieder lassen.
Ja, es gibt dann doch noch mehr Innovationen als nur die Idee, den Fog of War jetzt auch noch mit Mikrotransaktionen auszuschlachten. Ja.
Ja, für die advanceden Spieler vielleicht, die dann etwas mehr drin sind, die dann etwas mehr Content wollen, wird es offenbar auch einen Editor geben. Das kenne ich noch aus Warcraft 3, aber ist an und für sich jetzt auch nicht die große Innovation. Da kann man sich dann Maps und Szenarien bauen etc. Was natürlich Sinn macht, wenn man will, dass die Community selber das Spiel in Zukunft noch vorantreibt mit diesem, ich glaube, das Buzzword ist Community-Created Content oder so.
Ja, auch da hat man irgendwie noch nicht so richtig rausgelesen, wie sie das dann mit der Lizenzierung machen wollen. Da ist ja in der Vergangenheit vor allem Blizzard aufgefallen, weil sie gesagt haben, Community-Created Content läuft am Ende trotzdem immer noch über unser Copyright, um eben so einen tatsächlich monetären, absoluten Autounfall zu vermeiden, wie ihnen damals Dota halt entglitten ist. Also Dota wurde in Warcraft 3 gebaut und dann haben sie davon keinen Euro mehr gesehen, weil es halt eine Mod war und weil die dann ausgelagert wurde irgendwann. So, und jetzt ist es eine der größten Cash-Cows von Valve und das will man natürlich vermeiden.
Ja.
Also wird es wahrscheinlich auch hier bei Stormgate wieder irgendwie so im Kleingedruckten geben. Ach übrigens, wenn euch hier zufällig gelingt, das nächste Dota zu erfinden, dann gehört es übrigens uns, lol.
Ja, finde ich irgendwo dann okay. Ich meine,
ja.
Wer setzt sich ja daran und sagt so, ich will jetzt in Stormgate das Next Big Thing irgendwie erschaffen. Also das ist ja wirklich so ein absoluter Edge Case.
Das stimmt, ja.
Ja, dann können wir das hier, ja noch nicht hinten raus, aber fast schon hinten raus, mal so im Kapitel, ist es so durchwachsen wie befürchtet, vielleicht ein bisschen abrunden, vielleicht ein bisschen zusammenfassen. Wir haben es schon gesagt, auf Steam gibt es sehr gemischte Reviews. Das kann ich so auch nachvollziehen, wegen technischen Stand, Bezahlmodell und so. Ja, bevor ich hier einhänge mit noch zwei, drei so Kritikpunkten vielleicht, wo stehst du da im Moment? Wir müssen ja auch bedenken, fairerweise, es ist noch Early Access.
Also, ich wäre da nicht so kritisch dran gegangen, wenn das nicht schon der dritte Early Access gewesen wäre von diesem Spiel, den wir da irgendwie gespielt hätten. Und wenn das nicht alles mit der Monetarisierung so ein kompletter Fog of War im wahrsten Sinne des Wortes gewesen wäre. Kommunikation, schwieriges Thema, haben wir anfangs schon erwähnt. Stand des Spiels heute auch schwierig. Dafür, dass es jetzt Free-to-Play ist und es scheinbar gerade auch eine kleine Szene E-Sportler gibt, die sich auf das Spiel da zumindest mal einschießen gerade, kann man gespannt bleiben, wie sich das entwickelt. Was ich im Moment halt ein bisschen schade finde, ist, dass das ja jetzt schon so durchmonetarisiert wird, obwohl wir eben, wie wir jetzt an einigen Beispielen genannt haben, noch nicht an einem Punkt sind, wo es Spaß macht, dafür Geld auszugeben oder wo es sich gut anfühlt, die Kampagne zu spielen und dann auch gerne das nächste Level freizukaufen. Mhm. Oder wo man sagt, hey, ich kaufe jetzt noch einen Koop-Commander, um die gleiche Mission, die ich in SC2 schon 100-mal gespielt habe, jetzt hier nochmal zu spielen, aber halt zu dritt. Also das fühlt sich einfach noch nicht an, als sollte es dafür den Preis aufrufen, den es aufruft. Weil wir haben jetzt schon gesagt, so drei Level einer Kampagne, 10 Euro, also
Ja.
Ein Commander im Koop-Modus, 10 Euro, puh. Das ja. Hat alles so einen Beigeschmack. Wo es funktioniert, ist dem RTS tatsächlich, wie wir schon gesagt haben, so Quality-of-Life-Features beizubringen. Ansonsten ist es aber halt irgendwie nicht der StarCraft-Killer, als der es sich verkaufen will. Wir haben jetzt gesagt, technisch läuft es noch hoffentlich nicht sauber. Wir haben da vor allem lange Ladezeiten. Aber teilweise sind eben auch so Dinge drin wie Wegfindungsschwierigkeiten. Und das ist dann natürlich besonders peinlich für so ein Studio, das vorher noch gesagt hat, ja, wir haben den Wegfindungsguru übrigens hier dabei. Und dann klickst du Attack Move und die Einheiten hängen trotzdem irgendwo in der Tree Line fest. Also sowas darf dann eigentlich nicht passieren. Und dass du in einer Kampagne halt kein Speichern und Laden drin hast, so, das ist halt auch einfach komplett antiquiert. Also hat da keiner drüber nachgedacht? Wollte man nicht? Konnte man nicht? Ich weiß es nicht. Puh, weiß ich nicht.
Ja, das ist echt so, how hard can it be? Ja.
Hm.
Ja, technisch müssen sie aus meiner Sicht da wirklich noch ein bisschen schrauben, weil die Grafik ist aus meiner Warte so 2012. Und das ging das, ja noch. Ja. Das ist ja mir egal. Spielt ja keine Rolle, ist okay. Unreal Engine sieht alles aus wie so Wachs-Plastikfiguren, ist ja okay. Unreal Engine laden die Texturen manchmal ein bisschen spät nach. Da wird es dann schon ein bisschen weniger okay. Das habe ich dann nicht mehr so gern. Aber wenn das bei mir auf 1080p für eine 2012-Grafik auf hoch, nicht mal gibt es noch eins drüber, irgendwie Ultimate oder wie auch immer, mir irgendwie mit 53 FPS läuft, dann sage ich halt, das stimmt's noch nicht. Da muss optimiert werden. Vielleicht können da die Grafikkartenhersteller dann mit ihren Treibern auch noch was machen. Aber dann weiß ich, da ist irgendwas noch nicht ganz im Reinen. Oder sie programmieren es einfach so und sagen, ja, heute hat ja jeder die Karten, da können wir das ein bisschen sloppy programmieren. Ach, wenn das nicht so performt, egal, hat jeder eine gute Karte, die kompensiert das dann weg. Finde ich dann auch schade, da geht dann das gute Dev-Handwerk irgendwie unter. Und hinzu kommt ja noch, dass die 53 FPS dann bei mir auch noch einbrechen, wenn es mal ein bisschen zur Sache geht. Obwohl sie ja in ihrem Kickstarter noch ihr Snowplay-Feature anpreisen und da sagen, hey, wir können über 1000 Units völlig smooth und responsive, was jetzt wieder mit responsive gemeint sein soll, who knows, können wir da rendern und das läuft dann da alles super. Und da muss ich sagen, nee, das stimmt jetzt halt einfach nicht. Schade.
Gerade die Grafikqualität, die du ansprichst, da finde ich auch so, wenn du dir einen Screenshot von den Ultimate Settings von StarCraft 2 aufmachst und dann einen Screenshot von den Ultimate Settings von Stormgate, also das ist halt überhaupt kein Vergleich und StarCraft 2 ist jetzt halt auch über 10 Jahre alt, so. Das ist dann schon ein bisschen schade. Und das liegt natürlich auch daran, dass man sich hier an den von dir ganz richtig mit Wachsfiguren beschriebenen Stil irgendwie anlehnt. Und bei aller Kritik, der hilft tatsächlich bei der Lesbarkeit. Also gerade, wenn man das jetzt mit einem hochauflösenden StarCraft 2 vergleicht, dann hat man bei StarCraft 2 halt so nahezu das cineastische Erlebnis. Die Einheiten sehen total cool aus und hauen sich auch richtig effektvoll gegenseitig irgendwie kaputt und Flugzeuge stürzen ab und Panzer explodieren und Units platzen und was weiß ich, was es da alles für Effekte gibt. Das sieht super, super gut aus, aber für die Lesbarkeit, das Thema hatten wir zum Beispiel auch bei Age of Empires 4 schon angesprochen, wenn ich da jetzt von oben drauf gucke, was ist nochmal meine Kaserne und was ist nochmal mein Nahkämpfer und was ist nochmal der Panzer und welcher Panzer schießt nochmal weit und welcher schießt nah,
ja,
dann macht Stormgate da durch diesen limitierten Grafikstil eigentlich einen ganz guten Job. Das muss man dann schon wieder sagen.
Ja, das interessiert dann vielleicht den Pro. Da komme ich natürlich nie hin. Entsprechend bin ich für so ein Argument dann halt nicht die Zielgruppe, aber okay, ja. Für mich hat das halt dann eher so einen Handyspiel-Look, ne?
Ja, genau. Gerade wofür wir dann eher die Zielgruppe sind, sind eben so Cutscenes und Erzählerisches, weil wir natürlich aus den anderen Blizzard-RTS-Games kommen und die Story mitgenommen haben. Und die sehen dann hier halt echt so ein bisschen aus, als solltest du jetzt die nächste Werbung für Shadow Legends wieder irgendwie spielen. Also ja. Ich weiß es nicht. Ja, schwieriges, leidiges Thema. Das meinte ich ja eben schon, die erinnern mich halt total an dieses komische Disney-Toy-to-Life-Ding, wo halt auch alles irgendwie so nach nicht so gut produzierter Actionfigur aussah. Und ja, das wird auch eingeblendet beim Start der Kampagne. Man hat das Problem erkannt. Man ist sich sicher, so wie es ist, kann es nicht bleiben. Aber wann daran jetzt gearbeitet wird, wie gesagt, Fokus ist auf PvP.
Ja, ja. Also seit ich es mir am Day One des gratis Beta-Tests, Early-Access-Phase, nenn's wie es willst, gezogen habe, bis heute, also es sind jetzt fast 2 Wochen vergangen, kam immerhin schon mal ein Patch. Fand ich wenig, aber okay.
Tja, hat es denn seine vielen Ziele jetzt irgendwie erfüllt oder muss es da noch dran arbeiten?
Also ist Early Access, ne? Also schwierig. Ich will es zweiteilen. Also wenn du dir als Ziel setzt, am RTS-Himmel dich da auf Platz 1 breit zu machen und ein StarCraft zu erfüllen, dann ist das Ziel natürlich maximal hoch. Haben sie das jetzt erreicht? Nein, natürlich nicht. Die Frage ist wahrscheinlich eher, haben sie eine Chance, dahin zu kommen? Im Moment schwierig, aber ich glaube, wenn du heute mit RTS noch irgendwas reißen willst, falls das überhaupt noch wen interessiert im Moment, dann wird's wahrscheinlich schon wieder so mit irgendwie Free-to-Play-mäßig funktionieren können, weil die großen Geschichten heute einfach alle irgendwie so einen Free-to-Play-Aspekt irgendwie haben. Also offenbar ist es das, was funktionieren kann.
Ja, ich habe mich das halt auch gefragt. Also die Ansage, wir werden jetzt der nächste große RTS-E-Sport-Titel, ist ja an sich schon mal irgendwie, ja, antiquiert geradezu. Also Wird es überhaupt jemals wieder einen großen RTS-E-Sport-Titel geben können bei der momentanen Lage des Spielemarktes? Und will man der dann sein? Also wir haben gesehen, dass Age of Empires 4 da durchaus versucht hat, irgendwie in die Pro-Szene einzudringen und irgendwie E-Sport zu machen. Davon ist jetzt Stand heute auch nicht mehr viel über. Mhm. Warcraft 3 E-Sport lebt irgendwie noch so vor sich hin, weil da die Fangemeinde so richtig viel Liebe und Effort reinsteckt. Mhm. Aber auch das wäre ansonsten jetzt irgendwie nichts mehr, wo man als E-Sportler reich mit wird. Also schwierig, das muss halt ein Studio wirklich unterstützen wollen und massiv Geld drauf werfen, wenn man da wirklich in Richtung E-Sport will mit so einem Titel. Und da weiß ich jetzt nicht, wie Stormgate sich das über die nächsten 1, 2, vielleicht sogar 3 Jahre Lebenszeit vorgestellt hat. Und auch, ob die Zuschauerschaft das noch sehen will oder ob man eben doch dann irgendwie denkt, ja gut, die goldene Zeit des E-Sports liegt jetzt halt doch eher bei einem MOBA als bei einem RTS. Alles ja. Irgendwie schwierig, ob man da die eigene Zielsetzung nicht vielleicht sogar ein bisschen falsch gesetzt hat. Aber klar, Stormgate kann halt trotzdem ein gutes, vielleicht sogar sehr gutes Multiplayer-Spiel werden. Man muss halt nur gucken, ob das irgendwie ja öffentliches, sportliches Interesse in Anführungszeichen weckt.
Umso schwieriger wird die Erreichung dieses Ziels natürlich, wenn du schon so einen durchwachsenen Start jetzt hinlegst. Mit Monetarisierung mittelmäßig, Kommunikation eher schlecht, Technik noch schlecht. Von dem Standpunkt aus abzuheben, ist natürlich nochmal schwieriger. Ich habe wirklich eher das Gefühl, dass wenn du da hoch willst, dann musst du, sobald du die Schleusen öffnest, musst du abheben. Weil dann musst du die Massen an Spielern irgendwie reinbringen, dann muss das viral gehen. Und das geht halt eben nicht viral, wenn alles, was man dazu liest, dann immer so durchwachsen ist. Dann kommen die Massen nicht, die man vielleicht bräuchte, um das irgendwo relevant zu machen, um das so interessant zu machen, dass Leute die Twitch-Streamer sehen möchten, die das spielen und so. Das muss einfach von Day One her, muss das ballern. Und hier wird es schwierig, wahrscheinlich die Kurve nochmal zu bekommen, was ich schade finde. Was ich aber doch noch löblich nochmal erwähnen oder unterstreichen will, ihr zweites Ziel war ja die Modernisierung des RTS-Genres, also angestaubte Elemente anzupacken und anzugehen. Und da darf man wahrscheinlich heute schon sagen, ja, das haben sie hinbekommen, zumindest zu einem großen Teil. Die haben sich da sinnvolle Quality-of-Life-Modernisierungen überlegt. Auch die Body-AI-Geschichte ist im Kern eigentlich eine gute Idee. Da muss man sagen, ja, das Versprechen, das haben sie jetzt schon zu 85% erfüllt.
Stimmt, da würde ich so mitgehen, ja. Tja, dann bleibt uns ein persönliches Fazit zu fällen und vielleicht auch so eine Art Empfehlung noch, für wen das Spiel jetzt in dem Zustand schon ist und für wen eben nicht. Und bei mir läuft's leider so ein bisschen drauf hinaus, dass Stormgate daran scheitert, sich eine eigene Identität aufzubauen. Das eiert hier irgendwie so auf dem leeren Sitz zwischen StarCraft und Diablo rum, will sich da irgendwie über diese Dämonengeschichte, Engelgeschichte, Space Marine Geschichte definieren. Scheitert für mich daran dann doch irgendwie ziemlich. Die Anleihen sind absolut auf der Hand, wie gesagt, bis hin zu 1:1 kopierten Voicelines von Einheiten. Mhm. Und irgendwie, wenn man sich dann die Twitch-Zahlen anguckt, dann spielen halt echt noch viele gute Leute StarCraft, auch für ein Twitch-Publikum, und doch relativ wenig Leute jetzt das neue Stormgate, weil es sich wahrscheinlich dann irgendwie doch nicht absetzt oder nicht eigen genug ist. Ich weiß es nicht, woran es da scheitert, aber auch mir geht's jetzt so, ich würde jetzt definitiv eher wieder einen StarCraft anschmeißen und da sogar vielleicht sogar nochmal die Kampagne spielen oder eben auch den Koop-Modus, bevor ich das Ganze jetzt in einem Spiel mache, das derzeit in dem Stand halt nicht fertig ist und von dem auch nicht richtig kommuniziert wird, wann es soweit fertig sein wird. Aber das ist eben ein sehr persönliches Fazit, weil ich in der PvP-Szene überhaupt nicht mehr selber drin bin.
Ja, ich verstehe dich. Also bei mir hat das ja auch zur bizarren Situation geführt, dass Stormgate bei mir die Lust geweckt hat, doch mal StarCraft 2 weiterzuspielen. Das ist ja irgendwie schön, aber irgendwie auch total falsch.
Ja.
Also das kann ja irgendwie nicht sein. Und ich habe mir jetzt auch überlegt, für hier das Kapitel hinten raus, wem empfiehlst du das jetzt? Also grundsätzlich, wenn du RTS interessiert bist, aber da so Mittel investiert bist und so noch nicht alles kennst, dann warte sicher mal, bis das Spiel fertig oder fertiger ist, weil da vergibst du dir gar nichts. Das mal Punkt 1. Dann Punkt 2. Also eher würde ich wahrscheinlich noch Geld in die Hand nehmen und mir dann die Age of Empire Remakes zu Gemüte führen oder StarCraft 1 Remake spielen. Das gibt's wahrscheinlich auch günstig in einem Sale. Oder eben StarCraft 2 mal die Kampagne noch nachholen. Die gibt's ja mittlerweile auch vergünstigt. Und da gibt's wahrscheinlich dann auch mal wieder ein Sale und dann sind die noch günstiger. Also dann spiel vielleicht besser das. Wenn du jetzt aber der Hardcore-RTS-Hase bist, der sagt, ja, also AOE kenne ich schon auswendig, StarCraft 2 habe ich rauf und runter gespielt, so, das spiele ich jetzt sicher nicht noch mehr, dann sage ich, okay, komm, guck's dir an, weil am Ende des Tages ist es ja Free-to-Play, also Schaden kann dir nicht entstehen, außer der Lebenszeit, die du da halt reingesteckt hast. Also würde ich da so die Empfehlung teilen, ne?
Ja, das ist es halt. Also wenn man sich dann wirklich vor Augen führt, ich habe jetzt hier ein Spiel, wo ich, wenn ich das im Singleplayer spielen will, ein unfertiges Produkt kriege und dann noch nach den ersten 3 Leveln gebeten werde, doch für die nächsten 3 Level der Kampagne einen 10er auszugeben. So, dafür kriege ich ja 4-mal Impossible Creatures oder 3-mal ein altes Age of Empires, so wenn ich dann die Klassiker lieber nochmal nachhole. Und die laufen technisch runder als das Spiel von 2024 hier jetzt. Also das ist halt teilweise problematisch in den Kampagnen.
Ja, es
für
ist
Multiplayer, ja klar, da ist es Free-to-Play, da kannst du es runterladen, da kannst du zocken und wenn es dir nicht gefällt, deinstallierst du es. So, da gehe ich absolut mit.
Ich glaube, das Fazit, das dürfen wir so mal stehen lassen. Wir sind auf jeden Fall gespannt, wie sich die Situation um das Spiel weiterentwickeln wird und wie sich die Entwicklung des Spiels selber entwickeln wird. Ich würde es denen ja gönnen, ja. Ich freue mich ja über jedes RTS, das aufkommt und erfolgreich ist. Leider darf ich mich in der jüngsten Zeit nicht mehr so oft freuen. Außer wir haben mal wieder ein Remake auf dem Tisch, aber offenbar ist es heute so, dass ich mich einfach nur noch an den Remakes erfreuen kann. Okay, gut, das ist dann vielleicht ein Stück weit auch einfach mein Problem.
Ja, es gibt ja noch das ein oder andere vielversprechende Projekt, jetzt auch dieses Jahr. Vielleicht machen wir demnächst nochmal zu einem aktuellen RTS eine Folge.
Mhm.
Da können wir auf jeden Fall nochmal so ein bisschen auch in die Innovation des Genres reinschauen. Wir haben jetzt schon gesagt, Stormgate macht halt viel zu viel klassisch, wenn man ehrlich ist. Hat Quality of Life Features drin, die natürlich anfängerfreundlich sind. Das ist immer super. Aber ja, ich will jetzt noch nicht zu viel verraten, aber es gibt da gerade auch wieder so ein paar StarCraft, Warcraft Mods, die auch als Standalone rausgekommen sind jetzt. Da tut sich schon noch irgendwie so ein bisschen was. Und vielleicht können wir da nochmal eine Episode zu machen, wo denn eigentlich das moderne RTS hin soll und wo Stormgate es vielleicht irgendwie einfach geschafft hat, falsch abzubiegen.
Ja, oder eben zum einen oder anderen RTS, das ja jetzt noch in der Pipeline steckt.
Yes.
Und wenn du da draußen diese Episoden dann nicht verpassen willst, natürlich, ja, was macht man dann ganz einfach? Dann abonniert man den Game Talk Podcast und dafür klickt man in seiner Podcast-App einfach auf Abonnieren oder Subscribe oder Follow oder wie auch immer das da heißt. Oder wenn man im Web unterwegs ist, gibt's da auch Buttons oder man geht vorbei bei gametalk.fm/abo. Und dann ist das einfach, dann bekommst du die Episode immer kostenlos direkt auf dein Gerät. Und wenn du alle Game Talks gehört hast und immer noch zu viel Zeit hast und immer noch mehr willst, ja, dann musst du noch beim Durchgespielt-Podcast reinhören. Da reden der Möpor und eben vor allen Dingen der Dodo mit Gästen, Gästinnen, manchmal auch nur zu zweit und so weiter, über Spiele, die sie im vergangenen Monat gespielt haben, plus auch noch ein paar so gesonderte Bonusthemen etc. Also da unbedingt mal reinhören.
Ja, vielen Dank. Würde mich freuen, wenn ihr vorbeihört. Und ansonsten hier demnächst wieder im inoffiziellen RTS-Podcast.
Genau, oder so. Ja, dann bleibt mir nur noch, dir da draußen am Empfangsgerät zu danken, dass du zugehört hast hier bis hier hinten. Es würde mich, wie gesagt, freuen, wenn du beim nächsten Game Talk dann auch wieder reinhörst. Bis dahin wünsche ich dir wie immer viel Spaß beim Spielen, vielleicht ja sogar mit Stormgate. Tschüss!
Tschüss!
Thank you for listening to Game Talk. For further information, please visit GameTalk FM. Till next time.